habe das Vorrecht, den Prediger für heute vorzustellen, Thomas Zobelei. Du hast mir verraten, Thomas, dass du mehr mit Heidelberg zu tun hast, als auf den ersten Blick sichtbar.
Das ist richtig, ja.
Kannst du ein bisschen was dazu sagen?
Ja, mein Vater stammt von hier. Mein Vater stammt aus dem Pfaffengrund, aus dem Kuckucksweg. Wenn das jemand kennt, die Straße, so ein kleines Sträßchen. Insofern sind die Verbindungen, ich habe nur ein paar Verwandte hier, die noch dort wohnen, ein Cousin und eine Tante, die dort wohnen. Aber mein Vater, der ging dann zur Polizei und zog dann nach Eppingen, fand irgendwann meine Mutter, zum Glück für uns. Und dann kam ich irgendwann auf die Welt mitsamt 5 Geschwistern, die ich noch habe. Und wir waren dann 10 Jahre im Hessischen und insofern legt man immer mehr vom Dialekt ab. Ich kann ihn noch, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, aber ich versuche ihn zu unterdrücken, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe.
Jetzt kommst du aus dem Pfaffengrund und bist selber Pastor geworden. Ja, unfassbar, wirklich. Du bist in Bad Rappenau. Im schönen Bad Rappenau, dort in der Gemeinde, jetzt gerade neu eingestiegen, das ist eine Neugründung. Was fasziniert dich an der Gemeindegründung dort?
Also ganz neu ist die Gemeinde nicht, die wurde 2007 gegründet als eine Tochtergemeinde von Hoffenheim. Faszinierend an der Gemeinde sind einige Dinge, also es sind sehr viele verschiedene Leute aus verschiedenem Hintergrund. Die einen kommen aus der evangelischen Kirche, die einen aus der katholischen Kirche, die nächsten aus der Gemeinschaft, die dritten aus den Brüdergemeinden, aus dem Baptismus, ein paar Einzelne auch schon aus der FEG. Und das ist natürlich eine interessante Mischung. Da kann man viel reden, muss man viel reden, das macht Spaß, bisher noch, nach einem halben Jahr. Und die Leute sind sehr motiviert und Gott segne die Arbeit reich. Also wir hatten, wenn man das vergleicht, wie leicht sich in Rappenau und wir wohnen in Bonfeld, 3 Kilometer weg, das ist ein Vorort, die Leute sich einladen lassen, wie wenig Schwellenangst gegenüber der Freikirche ist, da bin ich sehr erstaunt. Wir waren vorher in der Gemeinschaftsarbeit im Hessischen, in Altenhaslau heißt das. Und bis wir da mal Leute in die Gemeinde gekriegt haben, das war schon nahezu, musste man Gewalt anwenden. Wir haben... ich war wirklich erstaunt, wir haben hier, als wir eingezogen sind, die Gemeinde eingeladen, dass die sehen, wie wir wohnen. Wir haben die ganze Nachbarschaft eingeladen, damit die sehen, wie die Gemeinde ist. Und die haben sich alle einladen lassen. Und im Hessischen haben die alle höflich abgesagt. Ja, ist alles toll, was ihr da macht. Und wir wollen aber nichts mit euch zu tun haben. Ihr seid uns zu fromm. Und hier, die haben keinerlei Berührungsängste, lassen sich in Gottesdienst einladen. Also das ist wirklich gut.
Das hört sich richtig gut an. Jetzt hast du vorhin nicht die Hand gehoben, als es darum ging, um was du fastest. Das heißt, ich schließe daraus, dass du nicht fastest. Was würde dir denn am schwersten fallen, wegzulassen?
Am allerschwersten, was mir was würde mir schwer wegfallen? Also was schlecht wäre, ne, muss man sagen, dazu.
Worauf man verzichten kann. Ich will jetzt nicht, dass du deine Frau hier irgendwie diskreditierst oder so.
Nein,
wollen wir auf keinen Fall. Aber was würde dir schwerfallen, so was du gerne machst?
Will ich nicht verzichten.
Das ist schon mal gut. Das ist eine gute Botschaft. Wir können wieder aufhören jetzt.
Glücklicherweise sie auch nicht auf mich. Also ich verzichte viel auf Süßigkeiten, weil ich mich nicht zurückhalten kann. Also man sieht es zum Glück nicht so arg, ich fahre viel Fahrrad und strampel das dann alles wieder raus. Aber ich kann nichts, wenn irgendeine Süßigkeitenpackung oder eine Chipspackung oder sowas angebrochen ist, dann werde ich die immer leer machen. Chips, das zieht ja Wasser, muss man ja leer machen. Ne? Da ist ja viel Salz drin. Und die Süßigkeiten, es könnte sein, dass die einer isst, der zuckerkrank ist. Und dann isst man das sicherheitshalber selbst. Also wenn ich verzichten würde, dann vermutlich auf sowas.
Okay. Also wenn ihr mit ihm ins Gespräch kommen wollt, holt eure Gummibären raus nachher und dann habt ihr auf jeden Fall ein gutes Moment auf eurer Seite, um mit ihm über die Predigt ins Gespräch zu kommen. Ich möchte für dich beten. Ja. Du wirst weitermachen bei uns im Thema Epheserbrief. Da freuen wir uns drauf und danken dir, dass du gekommen bist. Und wir möchten für dich noch beten, würde euch noch einmal dazu bitten, aufzustehen. Guter Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du unter uns bist. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und wissen dürfen, dass du unser Gott bist, dem wir uns anvertrauen können. Der uns eine neue Hoffnung gibt in den Situationen, wo wir allein zu sein scheinen. Und ich danke dir dafür, dass Thomas hier ist und uns heute mehr aus deinem Wort weitergeben möchte. Danke dir dafür, dass du ihm schon Gedanken der Hoffnung gegeben hast in der Vorbereitung. Und wir möchten dich bitten, dass er uns diese Gedanken einfach nahe bringen kann, sodass sie uns anrühren, tief in unserem Herz, dass du uns anrührst. So bitte ich dich um deinen Segen für Thomas und für uns alle. Amen.
Ja, das ist so eine Sache mit dem Fasten. Also ich hätte eine Sache gehabt. Ich habe sehr gern geraucht. Also Pfeife geraucht, Zigarillos und so Zeug. Ich habe zwar nie inhaliert. Das ist der Gang alles Vergänglichem da. Ne? Das lässt nach. Ich meine, eine Pfeifenrauch, der riecht ja nicht ganz so schlecht, sobald er noch einigermaßen frisch ist. Wenn er kalt wird, stinkt jeder Rauch gleich. Und wenn ich meiner Frau einen Kuss geben wollte, nachdem ich geraucht habe, habe ich keinen gekriegt. Das heißt, wenn ich meine Ruhe haben wollte, dann musste ich was rauchen und dann hatte ich meine Ruhe. Nun war das aber so, ich liebe meine Frau und dann habe ich irgendwann versprochen, ich höre mit dem Rauchen auf. Also, das habe ich auch eine Weile durchgehalten. Und dann habe ich mir doch wieder Tabak gekauft oder Zigarillos, das weiß ich nicht mehr. Und dann eines Tages saßen wir am Mittagstisch und dann kamen wir dummerweise auf dieses Thema zu sprechen. Wir haben 4 Kinder. Und unsere Tochter, das ist die Älteste, die sagte, als es auf dieses Thema kam, eine Aussage, sie sagte, dem Papa kann man nicht vertrauen. Und das war eine Zeit, in der hatte ich auch in der Gemeinde ein paar Termine vergessen, oder zumindest 1-2 Termine, das ist ein bisschen meine Schwäche. Ich bin sehr vergesslich. Mir macht das dummerweise nicht so viel aus wie denen, die dann da leidtragend sind. Also man muss da mir manchmal ein bisschen auf die Sprünge helfen, damit ich auch merke, was ich damit anrichten kann. Aber das, wie wenn Gott zu mir spreche, dem Papa kann man nicht vertrauen. Ich wäre am liebsten aufgestanden, rausgegangen. Ich dachte immer, na, was ich genau dachte, sage ich lieber nicht. Aber seit dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich, vielleicht habe ich mit meinem Bruder einmal noch eine Zigarette geraucht, aber ich habe nichts mehr gekauft. Insofern, da bin ich ganz froh, dass ich da davon weggekommen bin. Ich habe es meiner Frau auch versprochen. Mit dem Fasten ist es so eine Sache. Viele, glaube ich, die nehmen sich da viel vor. Viele, die predigen da Wasser und werden wahrscheinlich Wein trinken. Zumindest dann, wenn es keiner mitbekommt. Und so ganz ähnlich ist es auch in unserem Glaubensleben. Gott will, dass wir ihm nachahmen. Hast du mal das Bild? Das hat mir dankenswerterweise der Andreas Hildebrand zugeschickt. Ich habe keine Bildersammlung, aber das Bild ist sehr eindrücklich. Karl Valentin sagte mal, Erziehung ist zwecklos, die Kinder machen einem sowieso alles nach. Und ich denke manchmal, wenn unsere Kinder so werden, wie ich war, dann wird das noch sehr lustig. Also unsere Kinder sind es, die Tochter ist 11 und dann wird es immer kleiner, der Kleinste. Der ist 4. Und wenn die so werden, wie ich war, als ich dann 12, 13, 14 war, dann werden meine Haare doch sehr grau. Oder der Kopf licht, ich weiß es nicht. Aber zum Glück haben sie auch den Einfluss meiner Frau und den Einfluss der Mutter, nicht nur der des Vaters. Ja, Kinder sollen uns nachahmen. Und wir sollen Gott nachahmen. Das ist ein ungeheurer Anspruch, den eigentlich der heutige Predigttext an uns heranträgt. In der Vorbereitung des Predigttextes dachte ich mir, ausgesucht hätte ich mir den nicht. Aber mir wurde er vorgelegt und insofern darf ich dann frei darüber reden. Epheser 5, 1 bis 14. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit und Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es für die Heiligen gehört, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare oder närrische oder lose Rede sollen euch, stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil im Reich Christi und Gottes hat. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Nachahmer Gottes zu sein. Sich an dem Beispiel Gottes selbst anzulehnen und das Beispiel Gottes selbst in seinem Leben umzusetzen. Das ist ein ungeheurer Anspruch. Das ist ein ungeheurer Anspruch, der uns komplett herausfordert. Da sind wir 100% gefordert. Das kann ich nicht so im Vorübergehen mal machen. Das ist auch nichts. Deswegen hat der Paulus seine ganzen Briefe geschrieben. Das ist auch nichts, was automatisch jeder tun wird, der mal irgendwann eine Entscheidung für Jesus getroffen hat und der irgendwann in diese Nachfolge Jesu getreten ist. Und dann wird er eben anfangen, Gott auch als Vorbild zu nehmen, Jesus als Vorbild zu nehmen. Wir müssen dazu ermahnt werden. Wir müssen dazu ermuntert werden. Es ist kein Selbstläufer. Das ist ja manchmal gerade in der Gemeinde das Schwierige, dass es eben nicht jeder machen will, dass eben nicht jeder tatsächlich sich das Vorbild Jesu nehmen will. Zumindest nicht dann, wenn nicht gerade Gottesdienst ist. Zumindest nicht dann, wenn ich zu Hause bin, in meinen eigenen vier Wände und mich unbeobachtet fühle. Und ich glaube nach wie vor, dass die Schlachten unseres Glaubens, sie werden in den eigenen vier Wänden geschlagen. Von meiner Frau, von meinen Kindern, die kennen meine Charakterschwächen, die kennen meine Reaktionsmuster, wenn es mal hektisch, wenn es mal stressig wird. Die wissen sehr wohl, was es bedeutet, wenn der Vater da auf der Kante steht und von Liebe redet und wie er daheim sein kann. Ich hoffe, dass die Diskrepanz nicht so groß ist. Bisher ist sie noch nicht so groß, dass zumindest zwei unserer Söhne Pastoren werden wollen. Aber ich befürchte nicht nur mit dem Hintergrund, dem biblischen Hintergrund, zumindest einer meiner Söhne fragte mich mal, was machst du eigentlich? Und da hat er in der Schule erzählt, mein Papa, der arbeitet nichts, der ist Pastor. Also, der sitzt quasi den ganzen Tag nur im Büro rum. Also, ich weiß nicht, ob dann mein Sohn sich das vorstellt, dass man eben dann im Büro rumsitzt den ganzen Tag und dann quasi nichts zu tun hat und dann genug Geld hat zum Leben, durchs Rumsitzen verdient. Ich weiß es nicht genau. Zumindest ist der Beruf noch nicht so abschreckend von meinem Vorbild her für unsere Kinder, dass sie es auf keinen Fall werden wollen. Gott hat uns mit allem dem zugerüstet. Kannst du weitermachen? Wenn es weitergeht. Ich muss noch einmal drücken, glaube ich. Gut, die kann man lassen. Gott hat uns mit allem dem zugerüstet. Wenn wir zum Glauben kommen, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Wir bekommen, so heißt es im ersten Kapitel des Epheserbriefes, dass wir erwählt sind, untadelig und heilig zu sein, dass wir Kinder Christi zum Wohlgefallen des Vaters sind, dass wir Erlösung haben durch Vergebung unserer Schuld. Wir kennen seinen Ratschluss, wir sind die Erben Und wir sind eben in Christus versiegelt durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir haben alles von Gott bekommen, was wir brauchen, um ihm nachzuahmen. Es ist keine Gesetzlichkeit, es ist kein Krampf, sondern es ist das, was Gott uns gibt im Glauben, was jeder von uns empfangen hat. Aber damit hat auch keiner eine Ausrede, es nicht zu tun. Damit hat auch keiner in irgendeiner Weise eine Ausflucht zu sagen, ich bin halt so. Wenn es nicht dem entspricht, was Gott will und was Gott uns in seinem Wort sagt. So schreibt eben Paulus in Galater 2, Vers 20, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Wir haben die Ausrüstung, Gottes Nachahmer zu sein. Wir haben die Ausrüstung, also im Glauben zu wachsen. Wir haben die Ausrüstung, das eben zu leben, was Christus in uns gibt, durch den Glauben in seinem Geist. Und wir brauchen trotzdem immer wieder diese Ermahnung, aufgrund derer alle neutestamentlichen Briefe entstanden sind, dass es eben kein Selbstläufer ist, was ich gerade eben sagte, sondern dass wir eben das immer wieder uns daran erinnern müssen, dass wie es Paulus eben in Epheser 4 schreibt, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid in aller Demut und Sanftmut in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe. Paulus weiß darum, wie angefochten wir sind. Paulus weiß darum, welche Schuld in uns wohnt, welche Schuld in ihm wohnt. Paulus weiß um diesen Pfahl in seinem Fleisch, den Gott ihn auch lässt. Er weiß um diese Kämpfe, die er hat. Er weiß um die Anfechtung. Er weiß, dass wir eben im geistlichen Leben sehr vergesslich sind, dass man Ermahnung braucht. Und das schreibt Paulus. Und das muss man immer wieder laut lesen, sich manchmal laut vorlesen. Er ist der Gefangene des Herrn. Das heißt, Paulus ist der, er hat den Auftrag, das weiter zu sagen, was Gott ihm aufträgt. Und er muss das tun. Er ist ein Schuldner aller, sagt er mal. Und das heißt auch ein Stück weit Vorbild oder Nachahmer zu sein, dass wir Gefangene des Herrn sind. Aber wie werden wir nun Nachahmer? Das Erste, was Paulus sagt in Vers 2, lebt in der Liebe. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Ich glaube manchmal, dass wir dem Denkfehler unterliegen, dass man Liebe in der Regel sofort mit einer Handlung verbindet. Dass man vermutlich Liebe immer als eine Art diakonischer Dienst, Liebesdienst, wie auch immer, das ist ja auch im frommen sprachlichen Gebrauch so gesagt. Ich glaube, es ist aber nicht ganz richtig. Ich glaube, in erster Linie heißt es, in der Liebe zu leben, wenn man Christus anguckt, dass man sich radikal dem Willen Gottes unterordnet. In der Liebe zu leben heißt es, dass ich meinen eigenen Willen aufgebe, um Gottes Willen in meinem Leben zu erfüllen. Lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns als Opfer, als Gabe hingegeben, Gott zu einem lieblichen Geruch. Gott zu lieben, in der Liebe zu leben, heißt, dass ich mein Leben Gott als Gabe und als Opfer hingebe. Dass ich alles, was ich bin, alles, was ich habe, Gott unterordne. Dass ich mein ganzes Leben danach ausstrecke, dass ich seinen Willen in meinem Leben erfüllen will. Dass das der Wunsch ist, der mich ausmacht. Ich will tun, was er sagt und ich will dahin gehen, wo er mich hinsendet. Ich will eben das tun, was ich von ihm erkennen kann. Das sieht man an Jesus, das war ständig sein Bestreben. Er hat sich immer wieder in seinem Menschsein, hat er sich immer wieder diesem Willen des Vaters gebeugt. Am deutlichsten wird das im Garten Gethsemane, wo er Gott darum bittet, wenn es geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Gott, er hört diese Bitte nicht. Er lässt diesen Kelch nicht an Jesus vorübergehen. Er muss diesen bitteren Kreuzestod schmecken, weil es eben, oh, danke schön. Der versucht einem jetzt Wasser zu reichen, ja. Aber das ist nicht so schwer. Ja, ich stelle das mal dahin, ist sicher.
Ich habe mal während der Predigt eine dicke Lutherbibel abgeräumt und das war unten so ein Steinboden. Dann ließ es einen Schlag, waren hinterher alle schlagartig wach. So ist das manchmal. Nein, der Kelch ging nicht an Jesus vorüber. Und daran wird deutlich, es gibt keine andere Möglichkeit der Erlösung, als dass der eine Gerechte für uns Ungerechte stirbt. Es gibt auch für Gott keine andere Möglichkeit, sonst hätte Gott seinen Sohn nicht geopfert. Diese Frage brauchen wir gar nicht stellen, ob Gott in seiner Allmacht einen anderen Erlösungsweg geben kann. Hätte es einen anderen gegeben, hätte er Jesus nie geopfert. Keiner von uns würde sein Kind opfern, wenn es einen anderen Weg gäbe, wenn man es mal einfach so denkt. Gott hätte nie seinen Sohn geopfert, wenn wir uns selbst irgendwie erlösen könnten. Wenn wir selbst die Möglichkeit hätten, seine Nachahmer zu sein. Nein, wir können das nicht. Aber er gibt uns seinen Geist und wir geben ihm unser Leben. Paulus formuliert das im Römer 12, in 1 und 2 ganz ähnlich. Ich glaube, das habe ich auch als... Ah ja, da habe ich es ja schon. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Sich Gott hinzugeben mit Haut und Haar, alles, was mich ausmacht, mein ganzes Leben Gott als Opfer hinzugeben, das beschreibt Paulus als den vernünftigen Gottesdienst. Das heißt, das ist die vernünftige Nachfolge. Alles andere ist keine Nachfolge, nur die, wo ich bereit bin, alles das, was mich ausmacht, ordne ich Gott und seinem Willen unter. Natürlich, wenn Gott dann irgendwas von mir will, wenn er mich irgendwo hinschickt, dann muss er mir das irgendwie zeigen. In Anführungszeichen, da liegt der schwarze Peter bei ihm. Ich bin ja sein Kind. Er hatte die Verantwortung für mein Leben. Mit allen Fragen, die daraus entspringen, wenn mein Leben mal nicht so läuft, wie es mir passt, die wir nicht beantworten können und nicht beantworten müssen. Wir müssen nicht Gott spielen. Wir sind auch nicht seine Anwälte. Ich zumindest nicht. Aber das befreit uns nicht davon. Gott will, dass wir unser Leben als ganzes Opfer eben hingeben. Und das heißt, in der Liebe zu leben. Das heißt, in der Liebe zu leben, dass mein ganzes Leben Gott dient, dass ich mit meinem ganzen Leben Gott diene. In diesem Vers im Römerbrief wird auch deutlich, dass mir dann von Gott her, und das wird auch hier in Epheser deutlich, dass mich dann dieses Licht Gottes durchleuchtet, dass ich dann befähigt werde, und das ist nochmal eine Predigt für sich, das Gute und das Vollkommene zu erkennen. Warum sind manche Menschen so befähigt und so weise, dass ich sie um Rat frage? Das sind oftmals die Menschen, die genau das leben, was Paulus hier fordert, die ihr Leben Gott hingeben, die in der Schrift studieren, die ihr Gebetsleben pflegen, die ihr ganzes Leben Gott hingeben, die es danach ausstrecken, in ihrem Leben Gottes Wille zu erfüllen. Und die Gott dann auch gebraucht, weil er ihnen die Weisheit gibt und wir diese Weisheit dann nutzen dürfen und nutzen können. Das ist das Erste. Also, lebt in der Liebe. Das Zweite, trennt euch von der Sünde. Von Unzucht aber, von jeder Unreinheit und Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische und lose Rede stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Ich glaube, das ist zweifellos nicht leichter. Ich glaube aber, wenn wir im Licht leben, wenn wir unser Leben Jesus hingeben und wenn wir aus diesem Wunsch getrieben sind, in unserem Leben seinen Willen zu erfüllen, dann ist das möglich. Dann ist es möglich, dass wir gegen die Unzucht ankämpfen, die in unserem Leben immer wieder aufsteigt. Und ich vermute, viele von uns sind eben herausgefordert, wenn sie dann im Internet surfen, dass man eben nicht auf diese Pornoseiten surft. Dass man sich nicht die Gewaltvideos anguckt, die manche so gern angucken. Dass man sich nicht ständig mit Mord und Totschlag in den Medien beschäftigt. Davon sollen wir uns fernhalten. Davon sagt Paulus, davon sollen wir uns trennen. Und es ist schwierig. Wenn ich ganz ehrlich bin, beneide ich unsere Jugendlichen nicht. Was für Möglichkeiten die alles haben durch ihre Handys. Ich habe Folgendes erlebt, das war im biblischen Unterricht vor 2-3 Jahren in der alten Gemeinde. Das war so, dass die Leute kamen aus verschiedenen Ortschaften, ich habe die dann meistens abgeholt und dann sind wir eben ins Gemeindehaus gefahren, haben da ein BU gemacht. Und eines Tages, ich meine, es war auf der Rückfahrt, auf einmal stöhnt es da hinten. Lief da so ein Handy-Porno-Clip oder irgendwas. Ich rechts rangefahren. Da habe ich gesagt, das kannst du gleich mal ausschalten und löschen, sonst schmeiße das Handy zum Fenster raus. Ich habe es ein bisschen deftiger gesagt. Dann habe ich hinterher mit dem nochmal geredet, mit dem Jugendlichen. Der Hintergrund ist der, er kam aus einer Familie, die kam ganz frisch zum Glauben. Und wie das halt so ist, es ist nicht unbedingt das erste Gespräch, wenn Leute frisch zum Glauben kommen, über sexualmoralische Vorstellungen. Und die hatten überhaupt keine sexualmoralischen Vorstellungen. Da lagen daheim die Pornokassetten rum. Und dann habe ich ihm das erklärt, wie das von der Bibel eben zu sehen ist, was Gott will und was Gott nicht will. Er hat nachher alles gelöscht. Aber ich dachte nur, wie schwer haben es da die Jugendlichen. Wie leicht war das zu meiner Jugendzeit. Da gab es sowas alles nicht. Die Versuchung gab es überhaupt gar nicht. Und wie schnell hat man heute den Zugang zu so Materialien, solche Dingen, die die Fantasie zerstören, die alles kaputt machen, die eine völlig falsche Sexualität uns vorspiegeln. Ich habe auch im Rahmen vom BU dann die BUler mal so irgendwelche, was waren das, so Blog und so Kram, wo dann Leute, die internetsüchtig sind oder pornosüchtig sind, was das eben mit ihrer Sexualität macht, bis dahin zu einer völligen Impotenz. Einfach mal lesen lassen. Die Lösungsvorschläge waren katastrophal und falsch. Aber dass man sich einmal mal vor Augen führt, was das aus dem Menschen macht. Wie kaputt die Menschen dabei gehen. Wir sollen uns davon trennen. Wir sollen uns von der Sünde trennen, die wir auch so gerne kultivieren. Auch von der Sünde, die wir tun im stillen Kämmerlein, wo wir uns eben völlig unbeobachtet fühlen. Wir sind es natürlich nicht, das weiß jeder, der sich ein bisschen auskennt. Im Internet ist keiner unbekannt und unbeobachtet. Und schon gar nicht von Gott sind wir unbeobachtet. Das zweite ist Habsucht. Wir sollen gegen die Habsucht ankämpfen. Ich vermute, hier wird es auch einige Habsüchtige geben in der Gemeinde. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn so viele beieinander hocken, dass da der ein oder andere habsüchtig sein könnte. Das ist übrigens auch kein Problem der Wohlhabenden. Die Ärmsten der Armen können genauso habsüchtig sein wie die Reichsten der Reichen. Und es gibt wahrscheinlich Reiche, die viel weniger habsüchtig sind als manche Arme. Wie viele arme Leute, die zwar rumkommen, sind einfach nur unzufrieden und hätten gerne mehr, wie sie es hätten. Spielen deswegen Lotto und machen sonst einen Unsinn. Weil sie eben gerne mehr hätten, als sie haben. Weil sie dann neidisch auf die anderen gucken, die mehr haben als sie. Nein, zum einen sind die Reichen nicht halb so glücklich, wie die Armen denken, dass sie sind. Wenn es so wäre, dann hätten wir lauter glücklich in unserem Land. Nein, das ist eine Haltung. Es ist eine Haltung meinem Hab und Gut gegenüber. Aber ich weiß, das ist auch schwierig zu entlarven, ob jemand habsüchtig ist oder nicht. Manchmal steht man auch bei Menschen nur mit der Bitte vor, Herr, offenbare du, was dahinter steckt, wenn ich es nicht sehen kann. Dann schenke du einfach Situationen, dass ich wirklich beurteilen kann, ob ich das als Habsucht bezeichnen muss oder nicht. Wir hatten in der alten Gemeinde eine Familie, wo ich mir da nicht sicher war. Ich habe es immer empfunden, dass es so ist, weil die so aufs Geld geguckt haben. Aber sie haben das ganz anders empfunden. wenn man sie darauf angesprochen hat. Habsucht wird hier als Götzendienst bezeichnet, dass man eben nicht zufrieden sein kann und nicht dankbar sein kann für das, was man hat. Geschwätzigkeit. Vielleicht ist das das offensichtlichste Geschwür unserer Gemeinden, dass wir so viel übereinander schwätzen. Dass man so viel sich das Maul zerreißt über den anderen Menschen, der doch auch von Gott sehr geliebt ist. Dass man sich so schwer tut, mit anderen zu reden, aber sich so leicht tut, über sie hinter ihrem Rücken herzuziehen. Dass man sich so leicht tut, über die Gemeinde, die von Gott so gegeben ist, einfach das Maul zu zerreißen, weil man unzufrieden ist mit manchen Situationen, mit manchen Dingen. Weil man sich letztlich nicht traut, Menschen anzusprechen, weil man sich nicht getraut, die Dinge beim Namen zu nennen oder weil man so feige ist, dann schickt man einen Pastor vor. Ich sage es mal etwas überspitzt. Ich weiß, dass wir manchmal so einen Auftrag haben. Und manchmal sind auch Leute schwach, da muss man auch sowas dann machen. Aber diese Geschwätzigkeit, wir sollten uns das zum Vorbild machen, wir sollten uns das auch vornehmen, dass was ich den Leuten nicht ins Gesicht sage, das brauche ich keinem sagen, das brauche ich auch keinem zum Gebet sagen, das brauche ich überhaupt nicht sagen. Da kriegt man manchmal Dinge erzählt, wo man hinterher, dann sagt mir eine Frau, hat mir irgendwas erzählt und sagt, aber sprich es bitte nicht an und klär es bitte nicht. Ja, dann frage ich, warum muss ich es dann wissen? Was muss ich denn wissen, was derjenige über mich denkt, wenn ich es nicht ansprechen darf? Was interessiert mich dann, was XY über mich denkt, wenn er es nicht klären will und wenn ich es nicht klären soll, ohne dass ich dann einen da reinreide? Ja, dann palz doch für dich. Und wenn du nicht mit fertig willst, dann sprich mit dem Mann von mir aus darüber. Aber doch nicht mit mir. Das ist wie ein Krebsgeschwür, wie ein Damoklesschwert, das manchmal über unseren Gemeinden hängt, dass wir einfach übereinander reden. Da sind Menschen, die reden ständig von Vergebung und leben in ungeklärten Verhältnissen. Da gibt es Menschen, die zeigen immer mit Finger auf andere, wie schlimm die sind und haben Streit mit ihren Nachbarn. Lügen und heucheln durch ihre Geschwätzigkeit und machen Gott lächerlich, machen den Glauben lächerlich, ja, machen sich selbst lächerlich. Ihr Lieben, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, so steht es hier. Ihr sollt wissen, dass kein Unzüchtiger, kein Unreiner, kein Habsüchtiger, dass ein Götzendiener ein Erbteil hat am Reich Christi und Gottes. Wir haben keinen Suppenkaspergott. Wir haben auch keine billige Gnade zu verkaufen. Natürlich, es gibt für alles Vergebung, aber Gott will, dass wir ihm 100% nachfolgen. Gott will, dass wir auch unser Leben so führen, wie es ihm gefällt und wie es ihm Ehre macht. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das hat mit Heiligung zu tun. Deswegen ist Christus auch für uns gestorben, damit wir das überwinden, weil er es überwunden hat. Auch diese närrische Rede und diese schandbare Rede, da muss man nur manche Komiker angucken, wie peinlich sich über alles und jeden lustig gemacht wird. Ob das Politiker sind, manchmal in unseren eigenen Reihen, wie wir dann über andere herziehen und lachen, wir können das alle ganz gut. Also mir fällt das nicht so schwer, das muss ich zu meiner Schande gestehen. Wie viel sinnloses Geschwätz, um einen Lacher einzusammeln, gibt man von sich. Es geht ja nicht um Humorlosigkeit, die Bibel fordert. Nein, ganz und gar nicht. Gott gönnt uns, dass wir lachen, dass wir uns freuen. Wir dürfen auch übereinander lachen. Man darf auch über sich selbst lachen. Aber es gibt eben Grenzen, die darf man nicht überschreiten. Da wird eben auch über einen anderen zu spotten, wird zur Sünde. Wenn ich ihn eben lächerlich mache, wenn ich ihn bloßstelle. In einer Art und Weise, dass ich mich herablassend über ihn auslasse, dass ich eben närrisch über ihn rede, so wie es Luther übersetzt oder wie es im Griechischen dasteht. Eben eine unsinnige Rede, die sich nur auf Kosten anderer lustig macht. Das kann man so lassen. Das Dritte, das habe ich jetzt nicht separat aufgeführt, weil das fast dasselbe ist. Wir sollen das alles aufdecken. Ihr wart früher in Finsternis, heißt es in Vers 8, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was von ihnen heimlich getan wird, davon ist auch nur zu reden schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn zum Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf in den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Sünde in unserem Leben gilt es aufzudecken. Sünde in unserem Leben gilt es eben von der Heiligen Schrift her aufzudecken. Und das ist eines aus meiner Sicht der schwierigsten Aufgaben, für mich zumindest, für mich privat. Das ist, wenn man Schuld anderer Menschen aufzeigen muss. Das heißt, wenn mir Gott den Auftrag gibt, du siehst einen Menschen sündigen, gehe hin und sprich mit ihm. Den Auftrag muss mir Gott nicht geben, den hat jeder von uns. Wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann sollst du hingehen. Sonst machen wir uns mitschuldig. Das ist das Schwierigste aus meiner Sicht, deswegen wollte ich nie Pastor werden, weil ich das nicht gerne mache. Ich wollte nie Pastor werden aus dem einen Grund, weil du dich ständig oder ständig immer wieder wirst du dich mit Leuten anlegen müssen, die machst du dir nicht zu Freunden, zumindest manche nicht, wenn du die auf ihre Sünde und auf ihre Schuld hinweist, weil das die Menschen nicht so gerne hören. Manche sind dankbar, manche sind, naja, emotionalisiert, um das mal höflich zu formulieren. Es hilft aber nichts. Der Paulus sagt, wenn wir das nicht tun, Gott wird es auf alle Fälle tun. Die Schuld, die wir auch im Geheimen tun, die wird aufgedeckt werden. Gott hasst die Sünde, die wir tun, genauso wie von den Ungläubigen. Es ist nicht anders. Auch unsere Sünde will Gott nicht. Natürlich ist auch der Herr für unsere Schuld gestorben. Das ist natürlich die frohe Botschaft. Wie deckt nun Gott Schuld auf? Das Erste, was hier deutlich wird, ist, wenn wir im Licht leben. Wer im Licht lebt, wer die Heilige Schrift liest. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere persönliche stille Zeit machen. Ich habe manchmal das Gefühl, das machen immer weniger regelmäßig. Dass man sich morgens eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem wie lange man Zeit braucht, die Bibel liest. Mir geht es manchmal so, das muss ich zu meiner Schande gestehen, ich würde die Bibel am liebsten alles liegen lassen. Da liest man, ich lese zurzeit im Alten Testament die Samuel-Bücher in meiner stillen Zeit durch. Und dann gibt es Situationen, das trifft mich dermaßen, ich würde es am liebsten zum Fenster rausschmeißen. Das mache ich natürlich nicht, das ist ja ein heiliges Buch. Wo ich manchmal denke, Herr, es reicht so langsam. Aber es ist heilsam, wenn Gott die Finger auf die Wunden legt, wenn das Licht in mein Leben kommt und wo man einfach merkt, du hast manche Charakterzüge vom Saul, der verworfen wurde von Gott. Du spielst mit der Gnade, du lebst in deinem Leben, du tust Sünde, obwohl du weißt, dass Gott es nicht will und du tust es auch noch gerne. Und dann legt Gott die Finger auf die Wunden. Internetpornografie, wie kann man davon freikommen? Mir hat mal einer gesagt, und das war für mich sehr interessant und sehr heilsam, Sünde will immer allein bleiben. Ich habe einen guten Freund, mit dem telefoniere ich immer wieder, wenn Anfechtungen kommen. Ich bin dauernd anfechtbar, das muss ich einfach gestehen. Ich weiß auch, wann ich am meisten anfechtbar bin, das ist, wenn bestimmte Stressreaktionen da sind. Dann habe ich einen Freund, den rufe ich da an. Dass ich nicht alleine auch in meiner Anfechtung da rumhocke, sondern dass ich dann einfach jemanden habe, hör ich zu, wir müssen das einfach miteinander beten. Mir hilft es auch einfach, dann ein bisschen mal aufs Fahrrad zu hocken und den Stress rauszufahren. Da kommt man auch auf andere Ideen. Und dann manche Berge da hochstrampelt und sich dann so ein bisschen verausgabt. Aber dass man sich jemanden sucht, mit dem ich mich da austauschen kann und der einfach da ist, der sich das anhört und der mir auch, wenn ich eben dann doch gefallen bin, die Vergebung zuspricht. Das ist so heilsam und das ist so wichtig. Das ist das Positive an der Beichte, dass ich auch das wirklich offenlege, was ja in uns wohnt. Und es wohnt doch in jedem von uns so viele Abgründe, die man gerne verheimlichen würde. Die Sünde will alleine mit uns bleiben, wo wir damit nicht fertig werden. Bitte ich euch, dass ihr jemanden sucht, dem ihr vertraut, mit dem ihr über diese ganz intimen Dinge reden könnt. Über diese ganz schwierigen Sachen. Und auf der anderen Seite versuche ich da auch offen zu sein. Ich unterhielt mich vor kurzem mit einem, der war frisch verheiratet. Und dann sind wir eben auf das Thema gekommen, wie das eben mit dem Sex dann ist, dass es nicht so einfach ist, wenn man frisch verheiratet ist, dass es gar nicht so schön ist, wie sich das manche vorstellen. Und er war einfach mal beruhigt. Ich habe nur von uns erzählt, wie das bei uns war. Und das hat ihn einfach beruhigt, dass er gesagt hat, er dachte schon, er ist nicht normal. Der spinnt irgendwie so nach dem Motto. Ne? Da habe ich gesagt, ich habe es zwar nicht gesagt, sei beruhigt, in 10 Jahren ist alles schöner, das ist ein bisschen lang. Ne? Aber es wird auf alle Fälle immer schöner, wenn man sich aufeinander einstellt, wenn man miteinander redet. Und wenn man einfach auch die Dinge dann bespricht, die man gerne hat und die man nicht will. Aber von der Unzucht komme ich, glaube ich, nur dann los, wenn ich die Sünde nicht alleine bei mir lasse, sondern wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige und wenn ich mich auch Menschen offenbare, mit Menschen rede. Bei der Habsucht, ich glaube, da legt uns die Bibel nahe, dass wir lernen zu geben. Es ist interessanterweise, wie Paulus mit Diebstahl umgeht. Er sagt, die Leute sollen 2 Dinge tun. Sie sollen zum Ersten, sie sollen mit ihren eigenen Händen arbeiten und dann davon leben, was sie sich erarbeiten, nicht von den Sozialleistungen des Staates leben. Und das Zweite, sie sollen von dem, was sie haben, abgeben. Und ich glaube, das ist schon fast ein pädagogischer Rat auch gegen die Habsucht, dass man von dem, was man hat, dass man sich auch zwingt, den Zehnten tatsächlich abzugeben. Man kann auch mehr geben. Aber dass man wirklich von dem, was man hat, gibt und dass man manchmal auch auf Dinge verzichtet, einfach weil Gott auch will, dass wir geben. Und weil wir eben auch, wenn es seine Kinder sind, gegen die Habsucht, die in uns wohnt, und in mir wohnt die auf alle Fälle, ich bin froh, dass wir nicht so viel haben, dass man dagegen eben aktiv angeht. Ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich, unsere Zunge unter Kontrolle zu bringen. Ich weiß es nicht. Da wird zumindest in Jakobus 3 ein ganzes Kapitel dafür beschrieben, was die Zunge kann. Und jeder von uns weiß, dass das einzelne Worte ausmachen. Ich habe während des Studiums, war ich mal bankrott irgendwann, wie das manchmal passieren kann. Und dann habe ich in einer Papierfabrik gejobbt. Und der Abteilungsleiter erzählte mir, er hat mit einer Mitarbeiterin, in einer Situation hat er nur einmal falsch reagiert, 3 falsche Worte so etwa formuliert. Er hat gesagt, er hat ein ganzes Jahr gebraucht, bis die Frau ihm wieder vertraut hat. Das heißt, bis die Frau wieder normal ihm zuhören konnte. Das hat ihn so verletzt, was der sagte. Mit 1, 2, 3 Worten. Wir kennen das allesamt, welche Gewalt unsere Worte haben. Was Geschwätzigkeit auslöst. Wie viele Leute da aus der Gemeinde man rausekeln kann. Nein, mir hilft es, dass man sich immer wieder vor Augen steht, der andere ist genauso von Gott geliebt wie du selbst. Und mag er noch so sich unmöglich benehmen, dass ich ihm, naja gut, zumindest im Himmel ein ziemlicher weiter Platz nach hinten wünsche. Ne? Zumindest nicht in der Nähe von mir. Jeder von uns kennt das aus Situationen, wahrscheinlich, befürchte ich. Aber das mir hilft das, dass man sich einfach mal vor Augen führt, Jesus ist auch für den gestorben. Jesus hat für den sein Blut genauso vergossen wie für dich. Und da hat mir ein zweiter Gedanke mal von C.S. Lewis ganz gut geholfen. Der sagte, woher weißt du denn, wie der vor 20 Jahren war? Vielleicht war der vor 20 Jahren noch viel grausamer, noch viel weniger erträglich. Weißt du, was Gott schon alles in dessen Leben getan hat? Weißt du, wie Gott dessen Charakter vielleicht schon geändert hat, was du gar nicht mitgekriegt hast, weil du ihn erst seit 2 Jahren kennst? Mir half das sehr, dass man da einfach eine andere Perspektive einnimmt. Und dass man sich dann auch tatsächlich zwingt, nicht mitzumachen, wenn über andere hergezogen wird. Dass man sich zwingt, still zu sein, auch dann, wenn man das Gefühl hat, die anderen, die treffen genau den Punkt. Und ich würde am liebsten mitmachen. Mein Fleisch befiehlt mir jetzt so, jetzt reiße aus Maul auf. Nein, dann sagt der Geist, sei still und werde für die Leute dankbar. Werde auch für die Gemeinde dankbar. Wir haben ja noch eine relativ kleine Gemeinde, zumindest im Gegensatz zu hier. Das heißt, ich habe noch den wirklich den Luxus, dass ich noch für jeden beten kann, der bei uns in der Gemeinde ist. Ich habe mir da so ein Buch angelegt, wo jeder Name drinsteht und wo, wenn ich Dinge mitkriege, ich alles reinschreibe. Das Buch ist natürlich gut verwahrt, dass das keinen falsch in die Hände kriegt. Und ich versuche einmal in der Woche das durchzubeten, dass ich nach meiner stillen Zeit einfach, dass ich wirklich will, ich will für jeden danken in der Gemeinde für die Gaben, die er hat. Damit man einfach auch hier einen anderen Blick für die Menschen kriegt. Wir haben natürlich auch Leute, denen ich lieber aus dem Weg gehe. Das ist nach einem halben Jahr schon so. Und trotzdem will ich dann ich will auch einüben, auch für die dankbar zu sein, für die ich wahrscheinlich spontan eher das sehe, was nicht so gut ist und was mich stört. Mich da einüben zu sagen, ich will danken und ich will einfach lernen, nicht da in Geschwätzigkeit über die auch schlecht zu denken, nicht unrealistisch, das ist nicht damit gemeint, aber trotzdem mit einer Haltung des Dankes, sie sind von Gott so geliebt wie du selbst. Wir stehen in diesem Kampf, der ist uns verordnet. Wir sind einfach von der Sünde durchsäuert und die wird immer wieder in unsere Herzen anklopfen. Das lässt sich nicht verhindern. Und doch will Gott, dass wir seine Nachahmer sind. Seine Nachahmer sind, indem wir in der Liebe leben, indem wir unsere Leben, unsere Leiber als seine Opfer hingeben, indem wir uns von der Schuld in unserem Leben trennen, indem wir auch Vergebung in Anspruch nehmen. Und das Dritte, was ich gesagt habe, indem wir eben Schuld aufdecken und so einander helfen und uns von Gott letztlich helfen lassen, immer mehr seine Nachahmer zu werden. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir deine Nachahmer sein dürfen. Das ist ein ungeheurer Anspruch und ein großes Vorrecht. Und ich bitte dich, Herr, dass wir es lernen, in deiner Liebe zu leben, uns von der Schuld zu trennen, die uns umstrickt, Schuld aufzudecken, Herr, die wir sehen, bei uns selbst, aber auch bei anderen. Lieber Herr, dass wir einfach mehr und mehr deine Nachahmer werden, offene Briefe Christi, die wir sind. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns mehr und mehr prägst in die Bilder, in das du uns geschaffen hast, nach dem Bild deines lieben Sohnes. Ich bitte dich, dass du uns dazu segnest. In Jesu Namen. Amen.